Hier geht es um das Wort verstehen. Jesus sagte, wenn jemand das Wort vom Königreich hört, die gute Nachricht vom Königreich hört, und wie wir vor ein paar Wochen gehört haben, die Botschaft von dem Königreich Gottes ist wirklich gute Nachricht. Jesus kam in diese Welt mit Autorität, uns zu befreien von allem, was der Teufel in diese Welt hineingebracht hat. Das ist also wirklich gute Nachricht. Ja. Amen. Gute Nachricht. Sag deinem Nachbar, das ist gute Nachricht. Das ist wirklich gute Nachricht. Das Lotto zu gewinnen, das ist gute Nachricht. Ja, das ist gute Nachricht. Das wäre gute Nachricht für mich. Obwohl ich nicht mitspielen, aber das wäre umso bessere Nachricht, wenn ich gewinnen würde, ohne zu spielen, ohne irgendetwas. Dass du keine. Das ist gute Nachricht, dass Jesus Christus uns befreit von allem, was die Finsternis in diese Welt gebracht hat. Und wenn jemand das nicht versteht, wenn dieses Wort nicht in uns sitzt und zu Substanz wird, dann ist es dem Feind gelungen, dieses Wort zu stehlen. So ist es wichtig, dass wir in dem Wort bleiben, das Wort in uns bleibt und dann verstehen wir. So dann wird dieses Wort zur Offenbarung und diese Offenbarung wird zu Substanz. Der Feind kämpft, um das zu verhindern. Das ist seine Strategie. Er kann also uns nicht direkt berauben. Er muss uns verhindern, in dem Wort zu bleiben. So, die Waffen unseres Kampfes sind mächtig durch Gott und die Waffen unseres Kampfes nennen wir nur ein paar heute Abend, aber natürlich das Wort Gottes. Das Wort Gottes lesen. Das Wort Gottes studieren. Das bedeutet graben in dem Wort. Nicht nur oberflächlich, nicht einfach nur die Bibel nehmen und so. Bei mir, das geschieht fast ohne Ausnahme, dass wenn ich sowas mache, ich treffe immer in dem weiße Stelle da. So, Herr, was willst du zu mir sagen? Nichts. Ja. Nehme dieses Wort, das Wort lesen, in dem Wort graben, das Wort ausgraben. Ja. Das ist, was es bedeutet, zu studieren. Nachsinnen, wie Kay letzte Woche gesagt hat, über diesem Wort nachsinnen. Wie viele von euch waren in Jerusalem an der Klagemauer? Eigentlich, du siehst diese Leute an der Klagemauer, es ist erstaunlich, wie sie lesen können, ihre Schrift geht von rechts nach links und sie gehen ständig so. Ne? Und ich bewundere sie ständig, dass sie das überhaupt schaffen, dass sie das lesen. Ne? Also wenn das Japanisch wäre, dann ginge das, ne? Weil das geht so. Aber und so. Und dann hier ist, was sie machen. Sie sprechen die ganze Zeit. Das ist für sie meditieren. Sie können nichts mit anfangen, mit dem fernöstlichen Meditierungsbegriff. Weil in der fernöstlichen Religion Meditation ist Du nimmst ein Mantra. Mantra bedeutet ein Wort, was dir keine Bedeutung hat. Meinetwegen Dada. Und du nimmst dieses Wort, und du gehst Dada, 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 bis so das Wort Dada beginnt, eine Bedeutung zu formieren. Aber seht, biblische Meditation ist mit Inhalt. Aber biblische Meditation ist nicht einfach so da zu sitzen, sondern es ist mit Sprechen. Kay hat einige Definitionen gegeben. Kauen, murmeln. Du nimmst, sieh, das, was diese Leute an der Klagemauer tun, mit ihrem Verständnis von dem hebräischen Wort Meditation, das ist, was sie machen. Sie meditieren. Und das ist, wie wir in dem Wort meditieren. Wir nehmen dieses Wort und wir sprechen es. Gebet macht viel mehr Spaß, ich denke, wenn wir für Gott eine Predigt halten. Und wir deklarieren die Wahrheit Gottes in Christus. Und wir deklarieren das in der Gegenwart Gottes. Nicht, weil Gott das nicht weiß, aber ich würde lieber etwas Gott sagen, was er weiß, was gut ist, als Gott zu sagen etwas, was er weiß, was nicht gut ist. Manchmal müssen wir Dinge sagen, was nicht gut ist. Das ist nicht, was ich sage. Wir müssen ehrlich sein vor Gott und wir müssen auch unser Herz ausschütteln vor Gott, und das ist auch erlaubt. Aber interessanterweise, in den Psalmen, David fängt sehr oft an mit warum und wie lange, aber irgendwann mal kriegt er die Kurve. Meine Erfahrung in meinem Gebetsleben war sehr oft, ich kriegte die Kurve nicht. Es gibt einen Psalm, wo David oder wer auch immer das geschrieben hat, nicht die Kurve kriegt. Das ist Psalm 88. Da kommt er nie durch. Das beginnt mit wie lange und endet mit wie lange. Da muss ich euch nicht sagen, das ist nicht mein Lieblingspsalm. Es ist in dem Psalmen und es ist da drin für einen Grund, aber es ist nicht, also da würde ich nie meine stille Zeit in Psalm 88 beenden. Ich gehe am liebsten Psalm 89 und lese weiter. In Psalm 89 sagt David auch, oder sagt wer auch immer das geschrieben hat, er sagt, was ihn beschäftigt, aber irgendwann mal kommt er zu dem Punkt, wo er sagt, aber ich will auf dich vertrauen und mein Herz wird sich freuen. Es ist wichtig, unser Herzen auszuschütteln vor Gott und zu sagen, Gott, so ist es, aber irgendwann mal müssen wir wirklich auch dann die Kurve kriegen, wo wir auch sagen, aber du bist meine Festung und in dir bin ich sicher und in dir ist mein Herz befestigt. Das ist Nachsinnen. Nachsinnen ist nicht einfach so hier in Leerlauf sein, sondern voll aktiv mit der Wahrheit Gottes nachsinnen und umsetzen. Gehorchen. Umsetzen. Das, was Gott sagt. Wenn wir in dem Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Im Licht wandeln bedeutet, wir bekommen von Gott Licht und wir setzen dieses Licht um und wir bekommen mehr Licht. Und wir setzen dieses Licht um. Und wir bekommen mehr Licht. Und wir setzen dieses Licht um. Sehr oft Christen sitzen in Gemeinden, hören sich eine Predigt an, denken, dass es eine tolle Predigt ist und tun nichts. Wir waren in Spanien in eine Gemeinde und in eine Bibelschule und wir haben an einem Abend haben wir Treffen mit den Schülern gehabt und ich hatte über Galaterbrief gepredigt und dann der Pastor fragte mich, kannst du das Sonntag in der Gemeinde die gleiche Predigt halten, weil viele Leute von der Gemeinde waren hier nicht und sie brauchen das wirklich. Und ich dachte, das wollte ich schon immer machen, die gleiche Predigt zweimal predigen zu derselben Gruppe und sehen, ob sie das überhaupt merken. Wollte ich immer machen. Wollte ich immer machen. Und so habe ich gesagt, ja gerne. Und so an dem folgenden Sonntag mache ich kaum so, aber an diesem Sonntag habe ich die Predigt gehalten, so gut wie ich konnte, fast Wort für Wort, was ich an dem letzten Mittwoch gesagt habe. Und es waren auch etliche, die am Mittwoch da waren, Sonntag da. Und sie guckten mich an, als wollten sie sagen, irgendwo kommt mir das bekannt vor. Aber die Tatsache ist, wir hören sehr viel und wenn wir das nicht umsetzen, verlieren wir. Und Paulus hat einmal gesagt, dass wenn jemand denkt, dass er etwas weiß, dann weiß er das nicht, wie er das wissen soll. Er weiß nicht, was er wissen soll, sondern er weiß nicht, wie er etwas wissen soll. Und das bedeutet, wenn ich etwas wirklich weiß, wenn ich etwas gehört habe und ich setze das um in meinem Leben, das nächste Mal, dass ich das Gleiche höre, dann wird es in mir brennen. Und wenn ich das nicht umsetze und ich höre das, dann werde ich sagen, das habe ich schon mal gehört. Und es hat nicht funktioniert, weil wir denken, dass nur weil wir etwas hören, wird es automatisch funktionieren. Denn es funktioniert nicht automatisch. Jemand hat mich aufmerksam gemacht, dass in den Notizen heißt es, wir beherrschen unsere Gedanken. Aber das ist nicht automatisch. Das ist nicht selbstverständlich. Das bedeutet, die Verantwortung ist unsere Gedanken zu beherrschen. Wir haben die Verantwortung, wirklich, was wir denken. Und wir haben auch die Verantwortung, das umzusetzen, wenn wir etwas hören. Wenn wir das wirklich verstehen, dann setzen wir das um und das sitzt tiefer in uns, so dass das nächste Mal, dass wir das hören, dann wird das Stein auf Stein in uns gebaut. Ich habe eine interessante Erfahrung mit einer neuen Bibel gemacht, wo ich eine frische Bibel gekauft habe und ich habe einen Vers gelesen und irgendwo so, das ging einfach so auf und ich habe Notizen, ich schreibe in meine Bibel und ich habe da Notiz gemacht, ja, und das war so wirklich also eine frische Offenbarung und dann ein paar Tage später habe ich eine ältere Bibel aufgeschlagen zu demselben Vers und sah die gleiche Notiz. Und ich dachte, entweder habe ich das auf eine tiefere Ebene oder ich fange an mit Alzheimer's. Und ich habe die erste Wahl genommen. Ja, man kann das so, man kann dieses Buch so oft lesen und immer wieder mehr bekommen. Jedes Mal mehr. Aber das Problem ist, wenn man das nicht umsetzt, dann wird das einfach alt. Das habe ich schon mal gehört. Mose ging zu dem Volk Israel, sagte, Gott möchte euch befreien. Sie sagten, juhu. Und es ging nicht so planmäßig, wie sie gehofft haben. Und das nächste Mal, wo Mose mit der gleichen Botschaft kam, dann wollten sie ihn steinigen. Das erste Mal, Halleluja, das zweite Mal. Ja. So, wenn wir das nicht umsetzen, dann ist es interessant, dass wir auch wirklich verhärtet werden können. So, die Waffen unseres Kampfes ist das Wort zu nehmen, aber auch dann das Wort zu tun. Seid ihr noch da? Die Bibel spricht von der Erneuerung des Denkens. Das ist, was geschieht. Das ist, was ich denke, Jesus meinte, das Wort verstehen. Wo das wirklich eine Auswirkung hat in unserem Denken. Römer 12, Vers 1 und weiter lesen wir hier zusammen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was unser vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hier sind zwei aufeinander prallende Weltanschauungen. Die Welt und der Wille Gottes. Und Paulus sagt, seid nicht diese Welt gleichförmig, sondern werdet verwandelt. Nicht einfach der Welt widerstehen, sondern werdet aktiv verwandelt, nicht durch die Entfernung des Denkens. Eine junge Frau sagte mir einmal, mein Problem ist, dass ich zu viel denke. Ich habe gesagt, den Eindruck habe ich nicht. Das war natürlich vor vielen Jahren, wo ich noch nicht so ganz durchgeheiligt war. Da war ich noch frech. Aber das Problem ist nicht, dass wir zu viel denken, ganz besonders Christen, muss ich sagen. Jemand hat gesagt, der Mensch gebraucht nur 10% von seinem Gehirn. Ich sage immer, Christen nur 5. Und Charismatiker nur 3. Aber das Problem ist nicht, und jemand sagte mir einmal, was bist du? Ne? So. Aber das Problem ist nicht, dass wir zu viel denken. Das Problem ist, was wir denken. Und unser Leben wird bestimmt durch das, was wir denken. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Sieh, wenn wir denken, dass wir nur Säugetiere sind, dann werden wir auch dementsprechend leben. Aber wenn wir, und das sind wir nicht, wir haben Ähnlichkeiten. Aber ein Fisch hat eine Ähnlichkeit mit einem U-Boot. Wir sind geschaffen in dem Bild Gottes. Kein Tier ist geschaffen in dem Bild Gottes. Wir sind keine Tiere. Wir sind Menschen. Menschen. Geschaffen in dem Bild Gottes. Und wenn wir denken, wenn das unsere Mentalität ist, dass wir Menschen sind, geschaffen in dem Bild Gottes, dann können wir auch dementsprechend leben. Wenn wir denken, dass wir Sklaven sind, werden wir auch wie Sklaven leben. Wenn wir denken, dass wir ein Huhn sind, dann werden wir wie Hühner leben. Und wenn wir denken, dass wir Adler sind, dann werden wir wie die Adler leben. Amen? Amen. So, unser Denken bestimmt, geht unserem Tun voraus. Und hier haben wir, wie gesagt, zwei verschiedene Weltanschauungen. Die Welt und der Wille Gottes. Und wir sollen nicht diese Welt gleichförmig sein. Diese Kultur, der Kultur, in der wir leben, sollen wir prägen, nicht geprägt werden. Ich habe heute Morgen gelesen in Matthäus 5, dass wenn Salz ihr Geschmack verliert, dann ist das für nichts mehr gut, als nur auf die Straßen zu streuen und Menschen zertreten das. Wenn die Gemeinde ihr Salz verliert, dann zertretet die Welt die Gemeinde. Wir sind nicht hier, um von der Welt verändert zu werden, sondern um die Welt zu verändern. Und wir können die Welt nicht verändern, wenn wir der Welt gleich sind. Schau mal in Johannes 17. Seid ihr noch da? Ja. Johannes 17. Ab Vers 14. Jesus in seinem Gebet, er spricht von seinen Jüngern: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Die Welt wird uns hassen wegen dieser Mentalität. Wir gehen ihnen total auf den Keks, weil wir ganz anders denken. Nicht ein bisschen, sondern grundsätzlich. Denken wir anders. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Schade, nicht? Aber er sagt hier, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Es gibt ein Buch von Watchman Nee, es heißt In der Welt, aber nicht von der Welt. Jemand sagte, die meisten Christen, die ich kenne, sind von der Welt, aber nicht in der Welt. Jesus sagte, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Jesus kam in diese Welt hinein mit einem ganz anderen Leben, mit einer ganz anderen Lebensqualität. Und er ist nicht gekommen, um uns 10 Prinzipien eines siegreichen Lebens zu geben. Er ist gekommen, um uns Leben zu geben. Und das im Überfluss. Und das Wort für Leben, wie wir schon auch gehört haben, das Wort für Leben ist Zoe. Das ist dieses geistliche Leben in dem Neuen Testament, das Leben von Gott. Er ist gekommen, um uns neues Leben zu geben. Nicht nur neue Prinzipien. Prinzipien gibt es jede Menge und die sind wichtig in der Bibel. Aber Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben. Das ist gute Nachricht. Amen. Es ist gute Nachricht, wenn du hörst, dass Jesus gekommen ist, um Leben zu geben. 10 Prinzipien eines siegreichen Lebens ist noch lange nicht gute Nachricht. Ohne Leben bedeuten mir die Prinzipien nichts. Sie sind nur eine Bürde. Und ich brauche nicht noch eine Bürde. Jesus sagte, meine Bürde ist leicht. Warum? Weil er gekommen ist, um uns Leben zu geben, so dass wir das auch tragen können. So er sagt, wir sind nicht von der Welt, genauso wie er nicht von der Welt ist, wir sind vom Neuen geboren. Das ist nicht ein Sinnbild, das ist eine Tatsache. Du hast in dir neues Leben. Du bist von Gott geboren. Amen. Du bist ein Kind Gottes. Du bist geboren aus Gott. Johannes sagt, wir, es gibt viele, viele Antichristen in der Welt. Ihr habt sie überwunden. Wieso kann er das sagen? Weil er sagt, weil ihr aus Gott geboren seid. Und alles, was aus Gott geboren ist, überwindet. Du hast eine neue Natur. Du bist vom Neuen geboren. Du hast Leben in dir, neues Leben, das nicht von dieser Welt ist. Und so bist du auch nicht von dieser Welt. Du bist eigentlich nicht von diesem gegenwärtigen Zeitalter. Du gehörst dem nächsten Zeitalter. Du bist die wirkliche, das wirkliche New Age. Das, was jetzt sich New Age nennt, ist Alt Age. Old Age bis zum geht nicht mehr. Das ist der Schnee von gestern. Wir gehören dem neuen Zeitalter. Deswegen kann Paulus sagen, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Wir gehören schon zu dem, was Offenbarung 22 nennt, der neue Himmel und die neue Erde. Das ist unser Sitz. Da sind wir zu Hause. Wir sind einfach dem neuen Zeitalter vorausgegangen. Wir sind von dieser Kraft geboren. Du bist nicht von dieser Welt. Du bist in dieser Welt. Aber du gehörst nicht dieser Welt. Du gehörst dem Königreich Gottes. Du gehörst Gott. So, er gab uns neues Leben. Wir sind nicht von der Welt. Und dann sagt er weiter, seid ihr noch da? Okay, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Okay, so hier geht es um Gedankenerneuerung. Wir werden geheiligt durch das Wort. Und wo beginnt das? Wie wir denken. Wie wir denken. Und nicht nur auf der Oberfläche, sondern das Wort Gottes. Ich denke immer, wenn ich die Sprüche lese, dann heißt es, eine üble Nachricht ist was Furchtbares. Ne? So, wenn jemand dir sagt, hast du gehört? Und sie können es kaum erwarten, dir etwas übel zu erzählen, was jemand geschehen ist. Hast du gehört? Oder manchmal so, ich habe so eine Gebetslast. Hast du gehört? Das so und so. Und dieses Wort, sagt die Sprüche, geht in uns hinein. Wie eine brennende Kohle. Und geht dann zu dem tiefsten Teil unseres Wesens. Und verbittert uns von innen nach außen. Wenn ich das lese, dann denke ich, wenn das so ist, dann wenn das Wort Gottes in uns hineinkommt, dann bleibt es nicht nur auf der Oberfläche, sondern das geht in uns hinein, tief in uns hinein, wie eine brennende Kohle und erhält uns und heilt uns von innen nach außen. Das ist nicht nur positives Denken. Es ist positiv und es ist Denken. Aber es ist nicht einfach dich bemühen, dir irgendetwas Positives einzubilden. Das ist das Wort Gottes. Und es erneuert unsere Gedanken. Wir werden geheiligt durch das Wort. Wenn wir das Wort in uns hineinnehmen und unsere Gedanken dementsprechend richten, dann das Resultat ist, dass wir auch verändert werden, wie wir handeln. Und dann sagt Jesus, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und dann sagt er, und wie du mich in die Welt gesandt hast, Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Das ist Autorität. Gesandt von Jesus in diese Welt, nicht wie die Welt, nicht, dass die Welt gar nicht erkennen kann, dass wir anders sind. So viele Christen haben Angst, aufzufallen. Wir sollen auffallen wie ein bunter Hund. Ich kann mich erinnern an die ersten Christen, die ich gekannt habe, und ich bin in einer Kirche groß geworden. Und ich habe nie den Zusammenhang gekriegt von der Kirche, wo ich ging, und Christen. Aber in Kalifornien, in Südkalifornien, habe ich Christen gesehen und sie waren, wir nannten sie Jesus Freaks. Wir nannten alle Christen Jesus Freaks. Das waren nicht die besondere aufgetretene, sondern das waren, wie Daniel wäre, ein Jesus Freak. Weil Freak war ein Begriff für jemanden, der begeistert war von irgendetwas. So ein TV-Freak war jemand, der begeistert war von Fernsehen. Ja. Und ein Jesus-Freak war jemand, der begeistert war von Jesus. Und wir wussten, das sind Jesus-Freaks. Und wir wollten sie immer vermeiden. Aber wir wussten, wer sie waren. Die Welt soll wissen, wer wir sind. Und das ist der Grund, warum Gott uns neues Leben gibt, unsere Gedanken erneuert, so dass wir anders denken, nicht selbstgerecht und wir sind heiliger als ihr, so eine Mentalität stinkt. Aber wir leben anders, weil wir denken ganz anders, wir sehen das ganz anders. Und wir können nur dann einen Unterschied ausmachen, wenn wir anders sind. Seid ihr da? Und wir sind gesandt in diese Welt, um einen Unterschied auszumachen. Jetzt schauen wir Titus Brief, ganz schnell, Titus Brief. Kapitel 2, ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Seht, das ist interessant. Die Gnade Gottes ist erschienen und die Gnade Gottes hat zwei Aspekte. Erstens, um uns heil zu bringen und zweitens, um uns zu unterweisen. Und die Gnade Gottes bringt uns heil, das neue Leben in Christus, aber dann die Gnade Gottes unterweist uns, so dass wir anders denken und leben. Die Gnade Gottes unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und weltliche Lüste verleugnen. Gottlosigkeit und weltliche Lüste sind zwei verschiedene Branchen. Gottlosigkeit ist eine Mentalität, ein Gedankengebäude. Humanismus ist ein Gedankengebäude und Humanismus, der Mensch in dem Mittelpunkt. Humanismus ist eine Philosophie, das mit dem Menschen beginnt, um einen Sinn für das Leben zu finden, mit Gott ausgeschlossen. Und Humanismus ist die prägende Philosophie in Mitteleuropa. Wir gehen total gegen den Strich. Samstag waren wir in Freiburg und haben zwei junge Männer gesehen, zwei Rappers gesehen. Und die waren wirklich gut, weil ich konnte kaum verstehen, was sie gesagt haben. Ich habe aber immer einen Satz verstanden und das war, ich schwimme gegen den Strom, schwimme gegen den Strom. Und dann, ich wollte ihnen sagen, wenn du wirklich gegen den Strom schwimmen willst, gib dein Leben Jesus. Weil der Strom geht gegen Gott. Und wenn du gegen den Strom schwimmen willst, lebe für Gott. Dann wirst du wirklich gegen den Strom schwimmen. Aber die Gnade Gottes unterweist uns, so dass wir nicht so leben, wie auch in diesem Land. Paulus sagte den Epheser, wandle nicht, wie die Nationen wandeln. Wandeln nicht, wie die übrigen Epheser wandeln. Wir sind Amerikaner, wohnen hier in Deutschland. Wir wissen nicht sehr viel von Amerika, weil wir über die Hälfte unseres Lebens hier gewesen sind. Wir sind länger in Deutschland als manche von euch. Und sprechen immer noch komisch, ne? Aber wir haben immer gesagt, für uns wäre die Herausforderung, in Amerika zu leben und nicht wie die übrigen Amerikaner zu leben. Und das ist wirklich, das ist die Herausforderung, in diesem Land nicht einfach sich an allem anzupassen, sondern anders zu sein, weil wir anders denken. Und das beginnt, indem wir Gott im Zentrum haben. Und die weltliche Lüste fließen aus dieser Gottlosigkeit. Gottlosigkeit ist erstens eine Rebellion gegen Gott. Und diese Rebellion gegen Gott führt dann zu weltlicher Lüste. Seid ihr noch da? Okay. So, es geht weiter. Das Wort vom Kreuz. In Kolosser 2, Vers 13 sehen wir, es heißt, in ihm hatte Jesus, in dem Kreuz, hatte Jesus über die Mächten der Finsternis triumphiert. in dem Kreuz. So das Kreuz ist der Grund auch für unsere Autorität. Unsere Autorität ist gebaut auf dem Kreuz. Aber dann in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18, heißt es, das Wort vom Kreuz ist die Kraft Gottes. Das Wort vom Kreuz. Nicht nur das Kreuz an sich. Das Kreuz, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist die Grundlage für unseren Sieg, ist die Grundlage für unsere Autorität. Aber Paulus sagt nicht nur das Kreuz, sondern das Wort vom Kreuz. Das, was Jesus getan hat, zu proklamieren. Das zu Verkündigung. Die Kraft ist in der Verkündigung dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus ist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben, aber das hat uns nicht genutzt, bis wir das gehört haben. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir nehmen das Wort und wir verkündigen das Wort vom Kreuz. Wir predigen das, was Jesus getan hat. Wir verkündigen das. Wenn wir das tun, unser Bewusstsein wird gestärkt werden, wo wir wissen, wer wir in Christus sind. Wenn wir nicht das wissen, wenn wir das nicht verstehen, wenn das in uns nicht sitzt, und bleibt einfach auf der Oberfläche, geht nicht tief in uns hinein, wo wir das wirklich geistlich begreifen, dann wird es dem Feind gelingen, das Wort auf der Oberfläche zu nehmen, und dann bringt es keine Frucht. Okay, so, nächstes und als letztes, die Waffe unseres Kampfes. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Und die Waffe, die ich jetzt hier betonen möchte, ist die Salbung des Heiligen Geistes. Die Salbung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist und das Wort Gottes wirken zusammen. Du kannst das Wort vom Geist nicht trennen, genauso wenig wie du sprechen trennen kannst von Atmen. Du kannst nicht sprechen, ohne zu atmen. Und Gottes Wort kann nicht getrennt werden von dem Geist. In Judas 20, es gibt nur ein Kapitel in Judas, so in Vers 20 heißt es, erbaut euch selbst in eurem heiligsten Glauben. Und dann heißt es, betet im Heiligen Geist. Und im Heiligen Geist beten bedeutet unter anderem, aber es bedeutet auf jeden Fall in Sprachen beten. In Sprachen beten. Es ist erstaunlich, wie viele Pfingstgemeinden es gibt, wo sie nicht in Sprachen beten. Mensch, ich denke immer, wir haben so einen Preis bezahlt, wir werden geschmäht als Pfingstler und dann genießen wir nicht die Güter. Wenn Leute über uns sprechen werden, dann sollen wir es zumindest dabei Spaß haben, oder? Ich denke mal, ich bin nicht unbedingt. Also ich sehe mich nicht unbedingt als Pfingstler, aber ich bin pfingstlerischer als manche Pfingstler. Und Judas sagt, wir werden auferbaut in unserem heiligsten Glauben, indem wir in Sprachen beten. Ich liebe es, in Sprachen zu beten. In 1. Korinther, ihr könnt das aufschlagen, 1. Korinther 14, und bin gleich fertig und dann werden wir das umsetzen. 1. Korinther 14. Wer in Sprachen betet Vers 2, redet Geheimnisse zu Gott. Redest nicht zu Menschen, du redest zu Gott und du redest Geheimnisse, Dinge, die für deinen Verstand nicht offensichtlich sind. Dinge, die nicht unbedingt mit den fünf Sinnen erreichbar sind, die sind Geheimnisse. Vers 3, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Dein innerer Mensch wird auferbaut. Dieser innere Mensch, der Tag für Tag erneuert wird, der wird auferbaut, indem wir in Sprachen beten. Jemand hat einmal gesagt, ja, aber Paulus sagte, das ist die geringste Gabe. Brauchen wir das? Ist das eine Gabe Gottes? Ja. Hat Gott das nicht durchgedacht? Wenn es eine Gabe Gottes ist, dann brauchen wir das. Und wenn jemand mir ein kleines Geschenk geben würde und ich denke, das ist zu klein für mich. Ich mag nur große Geschenke. Ich weiß nicht, was in diesem Geschenk drin ist, in diesem kleinen Paket. Vielleicht ist das der Schlüssel für einen Porsche. Gerne. Es ist eine kleine Gabe. Aber kleine Schlüssel machen große Türen auf. Und das ist die Sache mit Sprachengebet. Sieh, wir fangen an, so in Sprachen zu beten, und es öffnet eine Tür. Und wir kommen dann in einen größeren Raum. Sieh, und in 1. Korinther 14, Paulus zitiert in diesem Rahmen, er zitiert Jesaja, wo Jesaja sagt, es gibt eine Ruhe. Eine Ruhe für die müde gewordene. Eine Ruhe. Und wenn ich in Sprachen bete, dann ist mein Verstand erstmal ruhig. Wie Paulus sagt, mein Geist betet, Vers 14, aber mein Verstand ist fruchtleer. Manchmal ist das erfrischend, weil die Frucht von unserem Verstand ist nicht immer das Beste. So manchmal ist es gut, wenn der Verstand einfach beruhigt wird. Beschwichtigt. Entwöhnt. Weil der Verstand schreit. Ich will das, ich will das, ich meine das, ich meine das. Meine Meinung nach, meine Meinung nach. Und du kannst so machen. Stopp. Oder du kannst Hurabakasanayashika. Der Verstand ist druckleer. Und man kommt zur Ruhe, aber dann kommt man in einen weiten Raum. Die Christen, die sagen, Sprachengebet, das ist nicht so wichtig. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Paulus sagt, ich bete in Sprachen mehr als ihr alle. Also, guck mal seinen Dienst an. Hier, er sagt hier, wenn ich im Geist bete, mein Verstand ist fruchtleer. Was nun? Vers 15. Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Sieh, ich fange an und ich bete mit dem Geist und auf einmal mein Verstand holt ein.
Und dann kann ich mit dem Verstand beten. Wenn wir nur mit dem Verstand beten, verstehen wir von dem aus, was wir verstehen. Und das ist ganz wenig. Aber wenn wir mit dem Geist beten, sieht Paulus sagt in Römer 8, der Geist kommt, um uns zu helfen, um das anzupacken, so dass wir das nicht alleine tragen müssen. Der Geist kommt, um das zu tun, mitzutragen. So, wir beten im Geist. Und wenn wir im Geist beten, begreifen wir eigentlich, worum es geht. Und dann beten wir mit dem Verstand. Paulus sagt, was nun? Ich will singen mit dem Geist. Singen in Sprachen. Und ich singe auch mit dem Verstand. So bauen wir uns auf und so wird die Autorität und die Kraft und alles, was in uns ist, wird freigesetzt. Jesus Christus selbst sagte, der Grund, weswegen ich die Dinge tue, die ich tue, ist nicht, weil ich Gott bin, sondern weil der Geist des Herrn auf mir ist, denn der Herr hat mich gesalbt. Die Salbung des Heiligen Geistes befähigt uns, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun können. Und wir möchten in wirklich eine Dimension hineinkommen, wo wir Dinge tun, die wir nicht tun können. Seid ihr bereit? Okay, lasst uns aufstehen.